Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am 27. Mai in der Früh, 8.40 Uhr, um genau zu sein. Florian Fritsch ist unterwegs, um Golf in die Welt zu tragen. Deswegen sind wir heute zu zweit. Bernd Ritthammer, frisch wie immer, sitzt in seinem Gym im Keller und erfreut sich des Wochenstarts.
Ja, guten Morgen, Jens.
Ich
habe immer so das Gefühl, wenn ich einfach nur hier sitze und hinter mir sind die ganzen Gewichte, dann hat das auch einen Effekt.
Ja, ich habe mir auch vor einem halben Jahr habe ich mir auch so ein kleines von Tech Gym oder wie das heißt, habe ich mir auch so eine Box gekauft. Da sind Hanteln drin und so Gummizüge und Gedöns und so. Und ich habe es tatsächlich auch schon zweimal ausprobiert. Allein das Gefühl, dass es da ist, das hilft schon. Das macht einen schon zum Olympioniken. Also in meinem Fall.
Immer am Geburtstag und an den Feiertagen wird es ja ausgepackt.
So ähnlich.
Ja, sehr gut.
Naja, sehr gut. Womit fangen wir denn an? Es gibt so viel zu besprechen in dieser Folge.
Vielleicht das
aktuelle. Letzte Woche ging ein Video viral, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von Delta Airlines, die sehr respektvoll mit Golfgepäck umgegangen sind. Also eine College-Mannschaft in Amerika, die sitzen alle noch im Flieger und sehen also, wie ihre Golfbags unten aus dem Flieger über dieses Fließband so rausfahren. Und die Typen von Delta Airlines schmeißen diese Golfbags, also auch fast schon olympisch, 5 bis 10 Meter durch die Luft und sie landen aufeinander und so und die filmen das, stellen das online und Delta Airlines musste sich jetzt öffentlich entschuldigen. Da meine Frage, das ist ja für euch Profis ja dann auch immer so ein, okay, ihr habt überall bei jedem Turnier meistens den Truck da stehen von eurem Ausstatter, aber ist es dir schon mal passiert, dass Kollegen, dass quasi mit einem komplett zerstörten Golfbag, zerstörtem Satz dann am Turniertag 1 oder am Probetag 1 da angekommen ist? Das stelle ich mir extrem stressig vor, weil du bist ja eigentlich immer im Flieger.
Ja, also Kollegen.
Also die Gefahr ist immer da.
Absolut, Kollegen von mir, habe ich das schon häufig gesehen. Ich selber und ich kann es eigentlich kaum fassen, wenn ich drüber nachdenke. Mir ist tatsächlich auf der Reise nie, also im Golfbag was kaputt gegangen. Also, dass das mal irgendwie eingequetscht war und dass mal, wenn ich ein Tragebag dabei hatte, dass vielleicht diese Ständer, die dann immer rausfahren, damit das Bag steht, die sind ja nicht das Allerstabilste am Golfbag und dass da mal irgendwie was verbogen ist, ja. Aber tatsächlich hat es bei mir während der Reise nie zum Beispiel einen Schläger zerlegt, obwohl ich auch nie so einen Schutz drauf hatte. Du kennst du diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das ist so ein Stick mit so einem Deckel oben drauf, schaut aus wie so ein Mini-Regenschirm.
So eine Haube.
Ja, und den man drauf macht, damit halt quasi oben, weil natürlich oben, wenn du das nicht machst und jemand stellt zum Beispiel das Travel Cover, das habe ich auch schon oft gesehen, einfach falsch rum, hochkant hin. Also so, dass das Bag nicht liegt und dass das
Rollen
Bag nicht
oben
auf dem Boden steht, sondern dass quasi der Driverkopf den Standfuß bildet, diese Travel Covers. Und sowas passiert ja tatsächlich auch. Oder halt diese Dinge, wie du auch sagst, also diese Bags werden da rumgeschmissen, als wäre es eben eine olympische Disziplin, irgendwie der Travel-Cover-Weitwurf.
Aber ich habe mich jetzt eher am Wochenende so ein bisschen auch, jetzt nicht mal nur wegen diesem Delta-Video, sondern ich habe mich gestern zum Beispiel gefragt, als ich das DP World Tour Turnier auf Sky geguckt habe in Belgien, ihr seid ja immer mit diesem Wanderzirkus unterwegs. So, und jetzt hast du da 4 Tage mehr oder weniger Dauerregen, alles ist nass. Man kennt es ja von seinen Privatrunden, also selbst das ist ja ekelhaft, wenn du nach 18 Loch da mit nassen Socken, Matsch überall, du fühlst dich einfach nicht gut, du fühlst dich nach einer Dusche gut und hast dich dann umgezogen, aber du hast trotzdem diese scheiß nassen Klamotten, die du dann irgendwie im Kofferraum liegen hast. In eurem Fall ist es ja dann meistens so, Sonntag, also wenn du den Cut geschafft hast, wunderbar, Sonntag Koffer packen und dann geht's entweder per Auto oder per Flieger zum nächsten Turnier. Also jetzt in dem Fall aktuell, der Tross fährt von Belgien jetzt zu den European Open nach Hamburg. Deswegen sind die Klamotten aber immer noch nass. Also dieses ganze Management stelle ich mir auch so schwierig vor, dass du immer saubere Klamotten hast. Du musst es ja auch einplanen, wann wird die Wäsche mal gewaschen, wo wird sie gewaschen, wie funktioniert das? Also, oder hast du so viele Klamotten dabei, dass es eigentlich für 3-4 Wochen nonstop reicht? Nee.
Nein, also ich...
Oder ist Mutti immer dabei, die dann zwischendurch bügelt?
Mutti ist immer dabei, die hat auch dann die ganze Essen vorgekocht mit in Tupperboxen mit Beschriftung drauf, was genau drin ist.
Und die Banane in so einer extra gelben Bananen-Tupper.
So ist es nämlich.
Cool. Ah gut, ich habe mir das viel komplizierter vorgestellt. Okay, ich nehme die Frage zurück.
Nein, aber es kommt immer ganz darauf an. Du überlegst dir schon, okay, wie schaut der nächste Monat aus? Und bin ich nonstop unterwegs oder komme ich zwischendurch nach Hause? Ich meine, es gibt ein einfaches Beispiel. Du musst unterscheiden. Es gibt ja zum Beispiel auch ein paar Amis oder Australier, die die DP World Tour spielen. Und die haben jetzt im Moment natürlich diesen, der European Stretch ist ja, oder ich weiß gar nicht, heißt der European Stretch. Auf jeden Fall die Turniere auf europäischem Boden sind jetzt ja quasi gerade am Start. Das heißt auch, dass die teilweise tatsächlich ja monatelang einfach und nur unterwegs sind, weil es lohnt sich teilweise nicht hin und her zu fliegen. Also die spielen dann zum Beispiel 2 Monate am Stück oder wirklich 9, 10 Turniere am Stück und fliegen dann mal lieber für den kompletten Monat nach Hause. Also so müssen die das leider machen, auch wenn es ungünstig ist, aber so ist das halt, wenn man quasi auf dem falschen oder auf dem anderen Kontinent wohnt. Und das ist natürlich dann wirklich ein reines aus dem Koffer und die einzige Chance, die die haben, ist einfach immer den Laundry Service benutzen. Also Laundry Service im Hotel. Das heißt, die haben auch, wenn man das mal genau beobachten würde, dann würde man sehen, dass die haben so Klamotten für 2 Wochen dabei und dann wiederholen sich die Outfits in den nächsten Wochen. Also wenn man da mal genau drauf schaut, würde man sehen, dass dann der Amerikaner, der Australier gar nicht so eine große Variation in seinem Outfit hat. Und aber was natürlich auch schon so ist, ist, dass die dann teilweise bei diesen Leuten bekommen, die dann mal von dem Sponsor vielleicht ein direkt frisches Satz an Klamotten oder an Schuhen ins Hotel geliefert, wenn sie sagen, ich bin nächste Woche in Hamburg in dem und dem Hotel, ich brauche neues Zeug, liefert mir bitte direkt da was hin. Also sowas gibt es auch. Oder wenn du jetzt sagst, du bist jetzt also aus meiner Sicht damals oder aus europäischer Sicht, du spielst jetzt hier in Europa und die spielen jetzt in Belgien, spielen jetzt in Hamburg, natürlich, die fahren dann zwischendurch mal kurz nach Hause. Mhm. Ja, und sind dann, ich meine, ich habe zum Beispiel gestern mit Nikolai von Dellingshausen telefoniert abends, der ist nachmittags aus Belgien heimgefahren, ist jetzt zu Hause, macht wahrscheinlich genau das, ne? Wäsche waschen, aussortieren, neu rein in den Koffer und heute früh, jetzt ist er gerade, ich glaube um 9 wollte er losfahren in Richtung Hamburg.
Krass.
Und so funktioniert das dann, aber realistisch gesehen, ich sag mal, für 2 Wochen kriegt man es in großen Koffer, aber viel mehr geht da nicht rein. Das heißt, wenn du 3, 4 Wochen am Stück weg bist, wenn jetzt zum Beispiel die Europäer in Südafrika sind, dann ist deine einzige Chance Laundry Service oder du kaufst halt neue Sachen vor Ort, aber das geht ja auch nicht, weil du hast ja das Thema Sponsorenlogos und Sponsorenverpflichtungen. Das heißt, du kannst ja nicht einfach irgendwas tragen vor Ort.
Ja, und man vergisst jetzt in dem Zusammenhang mal wieder, was ihr da für laufende Kosten habt. Also ich meine, klar, du kannst jetzt das Glück haben und du hast mit ein paar Kumpels vielleicht Airbnb ein Haus gemietet, teilst dir die Kosten und da ist vielleicht eine Waschmaschine drin. Das ist ja vielleicht etwas übersichtlicher. Aber jetzt nehmen wir mal an, du musst jetzt auch noch dein Hotel dementsprechend aussuchen. Oder die Hotels von den Turnieren an sich sind ja in der Regel jetzt keine 2-3-Sterne-Häuser, sondern, also im Fall von Hamburg, ist es ein 5-Sterne-Hotel. So.
Ja.
Das heißt aber auch, wenn man sich mal diese Listen dann anguckt, die man im Kleiderschrank findet, was kostet es, ein Poloshirt zu waschen und wahrscheinlich dann auch noch schnell mal kurz luftig bügeln zu lassen, das geht ja saumäßig in die Kohle. Also es ist ja nicht so, dass so, ich weiß gar nicht auswendig, aber 12-13 Euro kostet es doch, oder nicht?
Ja, also wenn man so, ich sag mal, wenn man für so eine ganze Woche oder wenn man halt so ein Turnier-Sammelsurium an Kleidung waschen lassen will im Hotel, also das du bist auf jeden Fall, ja, also bei 150 Euro bist du schon.
Und überleg mal.
Ja, 150 Euro, das ist ja krass, ne? Nur für ein bisschen.
Ich will Golfprofi werden, vergiss es, viel zu teuer.
Die Wäsche kostet zu viel, kannst du dir nicht leisten.
Ja, aber echt? 150 Euro, nur damit mal wieder zwischendurch was sauber ist und du musst es ja eigentlich jede Woche machen.
Ja, also wenn du irgendwie, ich sag mal, wenn du 5 Polos und 4, 5 Hosen waschen willst, dann hast du ja noch Unterwäsche, da wollen sie dann auch irgendwie ein paar Euro dafür und Socken. Das summiert sich schon. Aber insgesamt, klar, die Kosten, wir haben häufiger mal drüber gesprochen, die Kosten sind schon gewaltig, auch ohne, dass man, ich sag mal, auf großem Fuß lebt, weil du kannst natürlich, schau dir die Weltspitze an, du kannst ja deine Reisekosten und Ausgaben ins Unendliche treiben. Aber selbst wenn du verhältnismäßig günstig das machst und nicht immer nur das große Hotel nimmst, sondern auch eben mal, wie du auch angesprochen hast, ein Airbnb dir teilst, einen Mietwagen teilst. Mietwagen hast du manchmal auch Pech, weil du einfach sagst, manchmal, du bist irgendwo ich glaube zum Beispiel jetzt in Hamburg diese Woche, ist glaube ich sogar irgendwie eine Messe, also alles ist sehr, sehr teuer, Hotels sind teuer, viel ausgebucht. Was heißt es dann auch für die Mietwagenfirmen? Die Preise gehen hoch. Also du kannst dann auch, klar, du kannst manchmal in Spanien für eine Woche nur 100 Euro zahlen für einen Mietwagen, dafür zahlst du dann in Schottland die Woche drauf 600 Pfund für einen Mietwagen. Und so summiert sich das schon extrem. Und dann hast du natürlich noch das Thema Caddy-Kosten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber insgesamt, du bist einfach sofort bei einem 6-stelligen Betrag auf der DP World Tour, ohne dass du rumspinnst, ohne dass du anfängst, Business zu fliegen, ohne dass du ständig die teuersten Hotels nimmst. Einfach nur die Ausgaben, du hast einen Coach, du hast einen Manager, du hast der Caddy eben, der sehr, sehr große Posten tatsächlich, um den du ja auch nicht rumkommst. Und dann halt solche Kleinigkeiten wie Reisen.
Wäsche waschen für 150 Euro.
Ja, oder auch die Preise, die inzwischen Fluggesellschaften für Golfbags nehmen, wenn du jetzt da keinen Status hast. Ich meine, ist das bei Lufthansa inzwischen interkontinental die einfache Strecke, glaube ich, 150 Euro das Golfbag. Mhm. Wenn du keinen Status hast. Also du einfach mal schnell 300 Euro hin und zurück, nur damit du dieses Golfbag mitnehmen darfst.
Und dann schmeißen sie es wie bei Delta dir dann noch vor die Füße und ist kaputt.
Genau.
Belgien. DP World Tour. Wetter haben wir schon besprochen. Ergebnistechnisch, ja, war Österreich ganz gut unterwegs. Bernd Wiesberger 24., Lukas Nemetz 24. Aus deutscher Sicht der erfolgreichste, Maximilian Rottluff. Das hat mich sehr gefreut. Das fand ich schön.
Ja.
Überragend. Auch 24. geworden. Max Kiefer, geteilter 34., Benjamin Rusch, Nick Bachem, 57., Nikolai von Dellixhausen, geteilter 65. und Marcel Schneider ist 69. geworden. Was mir aufgefallen ist, habe ich dir gestern, glaube ich, dann auch gleich eine WhatsApp geschickt, weil wir ja schon vor ein paar Wochen erzählt haben, dass Martin Keimer jetzt bei dem BMW International Open in München aufteen wird, dann ist mir gestern aufgefallen, Mr. Peters tiet zu Hause auf in Belgien. Beides Liv-Spieler. Ist das gerade so ein Ding, dass die Liv-Spieler sich so langsam, sagen wir mal, so bei Heimspielen wieder so ein bisschen in die DP World Tour reingrooven? Oder war das jetzt Zufall?
Ich war mir auch nicht ganz sicher, als du mich gefragt hast. Und dann habe ich versucht, ein bisschen zu recherchieren und rauszufinden und habe jetzt die Aussage bekommen, dass das im Moment so funktioniert, dass diese Leute, die eigentlich Liv-Tour spielen und auch keine DP World Tour-Mitgliedschaft haben, dass die dann mitspielen können, wenn sie einen Sponsors-Invite kriegen. Also in Beispiel Thomas Peters, natürlich Belgien, er ist ja trotzdem ein gern gesehener Spieler auch vor Ort und bereichert natürlich das Turnier aufgrund seiner Spielqualität. Er hat ja auch sehr, sehr ordentlich performt. Und ja, das funktioniert. Er kann aber nicht einfach über die Tour, über die Meldeliste sich anmelden, weil er ja gar keine Mitgliedschaft hat.
Ja.
Und das heißt, er ist angewiesen auf einen Invite eines Sponsors, was in dem Fall natürlich vor Ort kein Problem war. Und dann darf er mitspielen. Wird aber gleichzeitig auch nicht, also ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß, aber er wird auch diese Punkte, die er jetzt ergattert hat, die zählen auch nicht fürs Race to Dubai, weil er ist kein Mitglied. Das heißt also, er wird trotzdem weiterhin nicht im Ranking geführt. Ja, und so funktioniert es mit einem Invite, weil er eben keine Mitgliedschaft hat.
Ja, okay. Wir freuen uns auf München, wir freuen uns vor allen Dingen auch auf Bernhard Langer. Ich mal mir das immer so aus, weil ich immer überlege so, okay, krass, jetzt kommt der Meister da mal wieder auf deutschem Boden und irgendwie freue ich mich da drauf. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Wir Deutschen können uns aber auch schon wieder auf ein noch näheres DP World Tour Turnier auf deutschem Boden freuen, nämlich diese Woche schon die European Open in Hamburg. Da hast du ja auch schon mal ganz gut so, Mann ey, also ich würde ja, wachst du manchmal noch so schockmäßig nachts auf und denkst, fuck,
ja,
das hätte damals alles geändert.
Ja, man darf ja immer nicht unterschätzen, auch im Nachhinein, wie viel an so einer Karriere auch ja, Glück und Pech ist. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Also ich meine jetzt gar nicht, dass...
Hol mal vielleicht nochmal erstmal alle ab, die jetzt vielleicht nicht sofort wissen. Es war das Jahr 2016,
Anno Domine, 2019. Gar nicht 2019. So lange, 5 Jahre.
Vor 5 Jahren, okay.
2009
Hamburg.
Und ich habe ja sehr gut gespielt.
Mhm.
Hätte am letzten Loch ein Birdie gebraucht fürs Stechen gegen Paul Casey und habe ein paar gespielt nur. Und dann war ich quasi geteilter Zweiter zusammen mit Robert McIntyre und Matthias Schwab. Und das war natürlich mega cool, war auch meine coolste Profi-Golf-Erfahrung, muss ich sagen, weil natürlich das Publikum heimisch war und da waren schon viele Leute, die wollten, dass ich gewinne. Und das war cool und das hat dann auch Spaß gemacht, natürlich vor diesen Leuten halt auch eine gute Performance abzuliefern, weil die Nervosität natürlich an Tag 3 und 4 war schon knackig. Also ich habe am vierten Tag im Finalflight gespielt und am dritten Tag im Finalflight. Also ich glaube an beiden Tagen im Finalflight und das war schon cool und das ist jetzt auch nichts, was ich natürlich so gewohnt war, mit dieser Menge an Leuten zu spielen auf so einem schwierigen Golfplatz. Das war natürlich schon auch, ja, unangenehm, weil du halt weißt, okay, dich kannst, wenn du nicht aufpasst, hier auch richtig, richtig zerlegen.
Ja.
Und das ist nicht passiert. Und Ja, hätte Fahrradkette. Ich hole nochmal kurz aus. Ich habe an dem Finaltag, ich habe 4 untergespielt, was natürlich eigentlich eine sehr gute Runde war. Und habe aber extrem, extrem schlecht gedreift den ganzen Tag. Am Samstag wahnsinnig gut gedreift, am Sonntag sehr schlecht, aber der Rest meines Spiels war halt Bombe. Und dann haben wir halt beschlossen, und dafür habe ich tatsächlich sehr viel Kritik einstecken müssen im Nachhinein, dann haben wir beschlossen, auf der 18 ein 2-Eisen vom Tee zu spielen und kein Driver. Und die 18 ist ja dieses Par 5, das spielt man ja oft vom Ladies Tee tatsächlich, da merkt man erstmal, wie lang dieser Platz ist, weil vom Ladies Tee ist es dann nur 400, weiß ich nicht, 90 Meter lang oder 480 Meter lang.
Ja.
Und dann, das macht das Loch viel, viel spannender, weil natürlich die Leute, wenn du einen guten Drive haust, dann kannst du mit einem langen Eisen oder Hybrid halt dieses Grün attackieren, was wiederum aber auch nicht ganz simpel ist, weil das Grün sehr, sehr, also sehr kurz ist. Das heißt, die Chance, das Grün zu treffen, ist, es ist schon schwierig, das Grün zu treffen.
Ja, du hast auch Wasser davor, rechts ist auch nicht so viel Platz.
Genau, du hast
dahinter diesen Bunker, ja, ja.
Und das heißt, wir hatten uns entschieden, weil ich sehr, sehr gut gewedged habe, und es war auch eine Entscheidung, die vor allem mein Caddy mir abgenommen hat. Also der hat auf der 16 ist das andere Par 5, da habe ich mal wieder einen Drive links weggefeuert. Und dann hat er gesagt, keine Sorge, das war der letzte Driver, den du heute schlägst. Und dann habe ich mich kurz so angeschaut und gesagt, okay, alles klar. Dann ist gut, dass du die Entscheidung für mich triffst, weil ich habe meine Hände dann auf der 18 nicht mehr wirklich gespürt. Also da war die Nervosität schon groß.
Ab welchem Moment hast du denn im Kopf angefangen, darüber nachzudenken, dass das dein erster European Tour Sieg werden könnte? Also fängt das irgendwann an oder ist es sowieso am Sonntagmorgen schon der Fall gewesen?
Also das ist eher was einen, finde ich, abends und in der Früh beschäftigt. Also wenn man nicht auf dem Golfplatz ist, so diese Stunden abends im Hotel, die Stunden in der Früh, wenn du dich aufwärmst, wenn du beim Frühstück bist,
ja.
Das empfand ich immer als die schwierigsten. Und dann klar noch in der Vorbereitung auf der Range, aber wenn du dann aufs erste Tee gehst, da ist dann die Nervosität da, dann bist du aber auf dem Golfplatz in dieser, okay, also dann kommst du schnell in den Autopilot rein und du weißt, okay, ich muss mich jetzt auf das und das konzentrieren.
Aber du merkst ja schon auch, dass immer mehr Menschen bei dir wahrscheinlich mitlaufen, dass das dann auch mehr Zuschauer da sind, dass das alles ein bisschen mehr Kameras, oder? Also auch mehr...
Ja. Ja, man kann nicht ausblenden, also man kriegt einfach an jeder Ecke mit, dass man wohl gut unterwegs ist und dass man eine Chance hat. Und natürlich hat man auch die Leaderboards, das heißt, ich war mir schon relativ...
Hast du drauf geguckt? Klar. Weil viele sagen ja auch, ich gucke nicht drauf. Du hast drauf geguckt, okay.
Ich hab das auch mal bei Turnieren gemacht, wo ich absichtlich wirklich weggeschaut habe und es hat auch funktioniert, aber das kostet so viel Kraft und Energie. Und es war halt bei diesem Turnier auch noch, also die sind so in your face, diese Scoreboards,
ja.
Das ist schon, es ist fast unmöglich, nicht zu wissen, wie es ausschaut. Und klar, die letzten zwei Löcher, die 17 ist ja auch dann dieses Par 3 mit dem Wasser vorm Grün. Also da muss man schon auch nochmal seine Cojones irgendwie finden, kurz mal in der Situation, und muss einen vernünftigen Schlag machen. Und dann eben die 18 ist ein ganz klassisches, fühlst du dich gut, hau dann Driver mit der Bahn, hau den zweiten drauf und erarbeite dir und mach ein Birdie. Aber ich war halt weit weg von diesem Zustand. Ich war weit weg von diesem, mein Driver lief so schlecht. Links ist Wasser, rechts war in dem Jahr hohes Raff und Büsche. Also beide Seiten waren eigentlich zu. Und dann haben wir gesagt, okay, ich wedge so gut, versuch's über 3-Stop, Abschlag aufs Fairway. Mein Layup war halt schlecht, der war rechts im Raff. Und dann hatte ich von da halt kaum eine Chance, nach hinzukommen. Hab's ganz gut gelöst. Und dann ist der Putt halt irgendwie 20 Zentimeter vorm Loch liegen geblieben. Und so war es dann. Aber ja, ich denke ab und zu dran. So viel darf ich sagen.
Ja, so ein Turniersieg ändert ja dann schon das ganze Jahr und auch die nächste Saison und alles, ne? Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, zurück zum Anfang, weil ich gesagt habe, Glück und Pech. Damit meine ich nicht, dass ein Spieler mit entsprechender Qualität wird sich immer auf Dauer durchsetzen. Gar keine Frage. Die Leute, die ganz weit kommen im Golf, die an der Weltspitze sind, die sind da nicht wegen aus Glück, aus Zufall, sondern es ist schon so. Aber eine Karriere kann an solchen Punkten schon zwei Wege einschlagen. Es ist halt so eine Gabelung. Wenn ich sage, ich gewinne dieses Turnier, weil ich halt am letzten Birdie mache und das Playoff dann gewinne, dann selbst wenn ich nur alleiniger Zweiter gewesen wäre, hätte ich halt meine Tourkarte gehalten. So habe ich sie halt irgendwie um, keine Ahnung, 6 Plätze verpasst oder so am Ende des Jahres. Und das spielt schon eine Rolle. Vor allem, wenn du dann gewinnst, dann hast du sofort quasi eine volle Kategorie. Du kannst mehr in Ruhe dein Jahr planen. Du kommst in alle großen Turniere rein, was auch immer heißt. Du planst etwas relaxter. Du nimmst vielleicht 2-3 Pausen mehr. Du konzentrierst dich mehr aufs Training. Hast mehr Kohle, um professioneller dich aufzustellen, um deinen Coach häufiger mitzunehmen. Also all das, was da mitkommt, das bringt eigentlich Ruhe und Selbstbewusstsein mit rein in dieses System. Und das bräuchtest du ja grundsätzlich immer, aber es ist halt schwierig, ruhig und selbstbewusst zu sein und in dich zu investieren, auch finanziell, wenn du halt einfach die letzten 5 Cuts verpasst hast. Und so, das ist das Schwierige. Und deswegen sage ich, ja, also solche kleinen Sachen, wenn da der Ball halt mal auslippt oder statt einlippt im richtigen Moment, dann kann das tatsächlich eine gewisse Auswirkung auf den Karriereverlauf haben.
Tee Time.
Der DGL Spieltagrückblick. Präsentiert von All for Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten Golfequipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top-Deals auf www.allforgolf.de.
Es wurde gespielt, Runde 2 im Race to Riedhof. Die Mannschaften der ersten Bundesliga Süd, also Damen und Herren, haben in Frankfurt gespielt, also Flo mit seiner Mannschaft Mannheim-Firnheim zu Frankfurt gewesen. Gestern kurz mit ihm telefoniert. Er war begeistert vom Platz. Also wenn ihr mal in der Nähe von Frankfurt seid, unbedingt mal angucken. Und die Teams aus dem Norden haben im Golfclub Hubbelrad aufgeteet. Also wieder ein sogenannter, wie sagt man, Doppelspieltag? Nee, doch.
Ja, ich glaube schon.
Doppelspieltag. Also.
Aber unser DGL-Experte ist ja leider nicht mit dabei heute.
Ja, der ist jetzt in der Nachbesprechung. Er war gestern jetzt nicht so ganz happy, muss ich sagen. Also er ist so ein bisschen geknickt gewesen. Aber er hat einen guten Ansatz gewählt. Er hat nämlich gesagt, jetzt müssen die Jungs liefern. Ich bin an der Stelle jetzt mal in Reihe 2. Ich glaube, er hat sie gestern so ein bisschen mal so am Schlawittchen gepackt. So an der Ehre. Also er war schon so ein bisschen, er ist ja auch beim Bund, unser Flo, ne? Man hat so ein bisschen gemerkt, er hatte gerade so ein bisschen die Uniform an. Also er war noch so richtig on fire.
Sehr gut, aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dass, ja, auch wenn der Flo, auch wie ich, ist eigentlich ja jetzt niemand, der auf Krawall gebürstet ist. Also wir sind beide harmoniebedürftige Menschen. So würde ich ihn, so schätze ich ihn an, so bin ich auch. Und deswegen ist es für Leute wie uns jetzt schon auch nicht ganz einfach, in der Situation mal, ja, Tacheles zu reden und vielleicht auch mal denen die Ohren lang zu ziehen, wenn es nötig wäre. Und es ist einfach manchmal nötig in der Situation, wo du sagst, es reicht ja schon, wenn sich so ein Team, wenn sich so alle so ein paar Prozent gehen lassen, ja, und wenn alle so ein paar Prozent zu wenig Effort zeigen, dann reicht es ja schon. Wir reden ja von Details. Wir reden jetzt nicht davon, dass da einer dann auf einmal eine 85 spielt, ansonsten eine 65, sondern es ist halt ein Riesenunterschied, ob jemand in so einem Turnier eine 69 oder eine 73 spielt.
Absolut.
Und der Unterschied zwischen diesen zwei Scores ist einfach, ja, ein bisschen unkonzentriert, vielleicht am Abend zu lang aufgeblieben, nicht aus dem Bett gekommen, nicht ordentlich aufgewärmt. Solche Sachen sind das ja. Und wenn du natürlich eben so eine Mannschaft trainierst, dann musst du dafür Sorge tragen, dass die zumindest, ich meine, das sind alles junge Kerle und die sollen ihr Leben genießen, aber dass du halt, wenn die da sind, dann müssen die schon auch professionell agieren, wenn man Erfolg haben will. Und das ist natürlich eine Mannschaft wie Mannheim-Firnheim, die auf dem Niveau spielen und die auch den Anspruch haben, jedes Jahr um den deutschen Meistertitel zu spielen. Das müssen die bringen, weil ansonsten, wenn es halt dann die anderen Mannschaften besser machen, dann reichen diese kleinen Details, die summieren sich übers Jahr und auf einmal sind sie einfach, haben sie keine Chance mehr.
Nix mit Race to Riedhof in dem Fall dann, wenn sie nicht aufpassen. Aber bleiben wir kurz bei der Liga Herren Süd, wenn wir gerade schon über Mannheim sprechen. Also ja, da bleibt der Meister meisterlich, muss man fast sagen. St. Leon Roth auch in Frankfurt wieder 5 Punkte geholt. Flo hat mir gestern noch erzählt, es wurde viel gesucht. Weil viel Geballer, also vom Tee wurde richtig geschossen. Und haben wir ja letztes Mal, glaube ich, als wir über Frankfurt kurz gesprochen haben, auch schon mal kurz erwähnt. Also da ist ja viel Wald, viel Gemüse und man hat wohl sehr viel gesucht gestern in Frankfurt. Und was aber schön ist, und das ist natürlich dann auch was, wenn das passiert, für die Mannschaft überragend, Karl Siemens von St. Leon Roth hat dann auch noch auf der 16 ein Hole-in-One geschossen. Also die hatten wieder mal Grund zu feiern. Also da, glaube ich, bleibt die Überschrift klar. Der Meister bleibt meisterlich. Eigentlich ja normalerweise Ladies First, deswegen rutschen wir schnell zu den Damen Süd, die ja auch in Frankfurt gespielt haben. Da habe ich so langsam das Gefühl, dass vielleicht es aktuell so ist, dass vielleicht die Wetterlage, der Sauerstoff, der Allgemeinzustand in der Stuttgarter Region für Sportmannschaften gerade äußerst positiv ist. Also gucken wir uns den VfB Stuttgart an, überragende Bundesliga-Saison. Gucken wir jetzt bei den Damen Süd mal auf die Stuttgarterinnen. Hallo, die sind auf Platz 1 der Damen Südliga und haben St. Leon Roth mal eben kurz geschluckt. Und nicht mal zu Hause in Stuttgart, sondern auch in Frankfurt.
Also es ist, du meinst quasi, also der Stuttgarter Raum ist im Moment der Mittelpunkt der sportlichen Welt.
Na, nicht der ganzen Welt, aber irgendwas scheint doch hier gerade sportlich gesehen gar nicht so schlecht zu laufen. Also wenn wir jetzt mal grundsätzlich auf Fußball und Golf gucken, bei den anderen Sportarten sind wir, glaube ich, auch nicht so schlecht, aber also
vielleicht wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, auch für dich voll ins Golftraining einzusteigen, weil vielleicht kannst du auf dieser Welle mitsurfen.
Ja, oder was ganz anderes machen, wo noch ein bisschen Platz ist für so einen Nachwuchs wie mich.
Paddle-Tennis. Ich komme immer wieder auf Paddle-Tennis.
Paddle, ja, zum Beispiel. Paddle ist ja. Also herzlichen Glückwunsch an Stuttgart. Bei den Damen Nord machen es die Hamburgerinnen momentan allen ganz gut vor. Wie am ersten Spieltag auch. So haben sie auch an diesem Wochenende gespielt. Tabellenplatz 1, danach Hubbelrath und Wannsee. Und bei den Herren Nord geht der Tagessieg für die Männer, das hätte ich auch nicht gedacht, an den Golfclub Hösel. Hubbelrath führt aber noch in der Tabelle mit 2 Punkten Vorsprung auf Hösel. Und mit jeweils 6 Punkten folgen dann Hamburg und Berlin Wannsee. Tabellenschlusslicht bei den Herren Nord ist aktuell der Aufsteiger aus Essen. Alle wollen am Ende nur eins zum Final Four. Wir werden auch vor Ort sein und das ist auch noch eine Nachricht aus dieser Woche. Das Final Four, also der Sonntag, da wo dann wirklich die Entscheidungen fallen, wer deutscher Mannschaftsmeister wird, wird live übertragen auf Sky. Das gab's auch noch nie. 3., 4. August. Natürlich ist es noch geiler, wenn ihr vor Ort seid, also plant das jetzt schon mal im Kalender ein. Es wird im Golfclub München-Riedhof gespielt. Ein überragendes Wochenende. Auch die Party danach. Ich habe das jetzt schon 2-mal mitgemacht beim Final Four. Ich sage es jetzt nochmal in diesem Podcast. Also wenn ihr am 4. August nicht in München-Riedhof seid, dann kann ich euch auch nicht helfen. Für alle, die nicht können, es ist auch geil. Es kommt auf Sky.
Tee Time.
Der DGL Spieltagrückblick. Präsentiert von All for Golf. Entdecke die große Produkt- und Markenauswahl sowie Top-Angebote immer zu den besten Preisen auf www.allforgolf.de.
Was gibt's denn noch zu besprechen, mein lieber Bernd? Ich habe gelesen, Cobra.
Oh, das habe ich auch gesehen.
Hat jetzt die ersten Eisen aus dem 3D-Drucker, hast du die angeguckt?
Die Videopräsentation oder den Trailer auf Instagram gesehen und der war ja der Hammer, ey.
Also, das habe ich nicht geil. Gesehen. Ich habe nur die Bilder gesehen auf irgendwo im Netz und habe gedacht so, hä? Aber es gibt nur 500 Stück, es ist irgendwie limitiert. Also man kann jetzt nicht hier in den nächsten Golfladen laufen und sagen, ich hätte gern diese im 3D-Drucker entstandenen Eisen. Aber spannend, was da jetzt auch in der Richtung plötzlich alles neu wird und getestet wird und ausprobiert wird. Irgendwie spannend.
Ja, ich würde tatsächlich gerne mal auf die Dinger draufschlagen. Wie sich, weil das Gefühl, der Sound ist ja wahrscheinlich schon anders. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn die sich genauso anfühlen würden wie geschmiedete Eisen. Aber spannendes Thema. Und ich bin mir sicher, dass es das auch in der Zukunft mehr und mehr geben würde, ne? Dass solche Dinge einfach gedruckt werden. Und dass diese Drucker werden immer besser, die Materialien, mit denen sie arbeiten können, werden wahrscheinlich immer raffinierter. Ja. Und ja, also ich meine, gut, da kenne ich mich zu wenig aus, weil ich sage mal, solche Maschinen, ich will nicht wissen, was die kosten, aber oft, wenn du viele Stückzahlen machst, ist es mit Sicherheit günstiger. Ne?
Ich habe leider nicht rausgefunden, was dieser Eisensatz jetzt kostet.
Ja, das will ich auch nicht wissen, vor allem, wenn es eine limitierte Edition ist.
Und dann stehst du an T1 und sagst, hey, meine Eisen, die sind aus dem 3D-Drucker.
Tee Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest, hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
Oh, da haben wir einen schönen geschickt bekommen. Heieiei, scheiße, den habe ich dir nicht geschickt.
Oh, dann lass uns doch mal ändern. Mach doch du heute mal den Hammer-Gag.
Soll ich den Hammer-Gag mal machen?
Ja, mach doch du heute mal. Mal schauen, wie du das so hinbekommst. Ich weiß also ja, du hast Schwierigkeiten mit freiem Reden vor Mikrofon. Deswegen schauen wir uns das mal an jetzt.
Ja, Witze zu erzählen ist auch nicht so einfach.
Nein.
Also, vielen Dank an Simon, der uns diesen Hammer-Gag über Instagram geschickt hat. Ist eigentlich genau deine Kategorie. Es ist genau deins. Es ist genau, also du interessierst dich ja auch noch dafür. Also, sie fragt: Bist du solo? Er sagt: Kommt drauf an. Sucht mich das Imperium?
Ah, oh, ja, den hätte ich gerne erzählt.
Oder? Also für alle, die es nicht wissen, Bernd hat von Lego und von keine Ahnung was, hier, alles Mögliche von Star Wars.
Ja, Alles Mögliche habe ich hier. Warte mal, schau mal. Da, Sternenzerstörer, Darth Vader, Stormtrooper, X-Flügler, alles.
Oh. Ja. Alles. Also wenn irgendwo jemand gebraucht wird, dann bei Bernd anrufen.
Und wenn jemand nicht weiß, wer Han Solo ist, dann soll der verschwinden. Das ist Allgemeinwissen.
Ja. So, Hamburg, haben wir schon ein bisschen angerissen? Was glaubst du, ist da? Du bist auch da, stimmt?
Ja, also ich bin nur Mittwoch da für Echo. Wir drehen da wieder eine.
Ah, habe ich angeguckt. Habe ich angeguckt.
Wie fandest du es bisher? Also interessiert mich schon, wie es ankommt. Hat das dein Interesse geweckt? Also hast du Lust, mehr zu sehen? Es werden ja insgesamt 14 Folgen sein jede Woche. Also jede Woche kommt nicht jede Woche, es kommen 14 Folgen, jede Woche eine. Bis zum Finale dann in Augsburg. Meine Güte, im August.
Also ich habe es mir angeguckt, ich finde es gut, es ist sehr gut produziert, es ist aufwendig gemacht, viele Schnitte, also es passiert ja unglaublich viel in diesen ersten 15 Minuten oder so der ersten Folge. Das Einzige, wo du mir so ein bisschen leid getan hast, um ehrlich zu sein, war, dass ihr so tun musstet, als ob euer Protagonist so überrascht wird. Also,
ach so.
Als du auf die Range gehst und ihn sozusagen triffst und sagst, ich habe da eine Idee. Ich bin 2 Jahre zu Hause vorm offenen Kamin gesessen. 4 Kisten Rotwein habe ich gesoffen und dann kam mir die Idee. Du bist mein Mann. Ich bringe dich auf ein Profi-Golf-Turnier. Da tatest du mir echt ein bisschen leid, weil du hast ja letzte Woche gesagt, du bist jetzt nicht so der, du hast das nie gelernt und jetzt musst du da Anmoderation und Abmoderation und Brückenmoderation machen und so weiter. Da hast du mir dann extrem leid getan, dass die diese ganze Geschichte geplant haben, dass sie dir diese Bürde geben, dass du jetzt auch noch da schauspielern musst. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil eigentlich für die Geschichte braucht es diese Idee aus meiner Sicht nicht, aber es macht es natürlich schön. Sehr romantisch macht es das. Mhm.
Ja, ich glaube, da haben sich viele, wurden sich viele Gedanken gemacht im Vorfeld, wie man diese Geschichte erzählt, weil klar, das eine sind die Inhalte, aber du musst natürlich schon, glaubhaft ist jetzt dann vielleicht das falsche Wort, weil klar, die meisten werden sagen, naja, komm, der wusste das doch vorher.
Ja, eben.
Ja, und, aber du musst ja du brauchst irgendeinen Aufhänger, weil ich sag mal, wenn Marc jetzt von sich sagen würde, okay, ich habe Bock, im August ein Profiturnier zu spielen und ich hole mir jemanden, dann würde das, glaube ich, extrem überheblich rüberkommen. So, wenn er handicapt 2 Spieler und er glaubt, er kann bei den Profis mithalten. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, es ist eigentlich cooler, wenn quasi ich auf ihn zukomme und sage, hey, pass mal auf, wir machen das zusammen, hast du Lust, bist du mit drin? Und da entstand das, aber natürlich, ja, es, wie du auch sagst, es fällt mir schwer, sowas zu machen. Ich spiele auch mit dem einen oder anderen Gedanken, mich diesbezüglich mal, also jetzt kein Schauspielunterricht, aber vielleicht mal so ein bisschen so Sprachcoaching in diese Richtung mal mich etwas weiterzuentwickeln, weil sowas wird dann von dir gefragt und man ist dann selber natürlich auch, wenn ich mir das anschaue, ich glaube, das geht ja jedem so, der sich dann selber in so einer Rolle sieht, ich bin schon extrem kritisch mit mir und
ich fand's
mit dem,
gut.
Was ich versage und wie ich sage.
Ah, ich fand's sehr gut. Das war wirklich das Einzige, wo ich gedacht habe, boah, ey, das gleich Bernd bei der ersten Folge so umzuhängen, dass er jetzt eine Geschichte erzählen soll, die man eigentlich gar nicht großartig braucht. Also dafür mein Respekt, dafür hast du es hervorragend gemacht.
Ja, vielen Dank.
Es lohnt sich, das Ganze anzugucken. Und jetzt am Mittwoch beim Pro-Am bei den European Open in Hamburg ist es für ihn jetzt der erste große Auftritt, sage ich jetzt mal, auf einem Profiboden, also mit den ganzen, so ein Platz sieht ja dann auch ganz anders aus in dem Moment, wo da also allein der Abschlag 1, du stehst neben dem VIP-Zelt, du hast einen Ansager, überall stehen diese Banden rum. Es ist ja schon ein anderes Feeling, wenn du jetzt da abschlägst, als auf einem normalen Golfplatz, wo sonst jetzt keine Werbebanden und so weiter und auch keine Leute sind und so weiter.
Genau, also ich darf natürlich jetzt nicht zu viel spoilern, aber genau das ist die Idee. Ich packe Marc da und zeige ihm mal, schau mal, so schaut das auf einem großen Turnier aus. Hier sind Spieler, die du vielleicht aus dem Fernsehen kennst. Das ist ein richtiger, richtiger Golfplatz, weil er spielt auch das Pro-Am, wird er mitspielen. Und da werde ich ihn auch ein bisschen begleiten. Und das ist quasi die Idee dieser Folge. Die kommt dann, das ist eine Folge, die wird wahrscheinlich irgendwo in 5, 6 Wochen dann ausgestrahlt werden. Gehe ich davon aus, den genauen Sendeplan kenne ich nicht. Und das ist genau die Idee, dass er so diesen Kontakt hat mit, oh wow, okay, so läuft das hier also und oh wow, so ist also ein schwerer Golfplatz, schaut also so aus und wow, da muss man ja das und das können, damit man einen vernünftigen Score spielt. Und das ist die Idee in dieser Folge, dass man quasi da so ein bisschen, dass er so, ja, also sieht, okay, krass, da muss ich mich echt reinhängen.
ja,
die nächsten Monate, bis ich, dass ich dann eben für August bereit bin, wenn es ja dann wirklich zur Sache geht oder sein großes Ziel da ist. Aber ja, ich bin gespannt und deswegen, genau, ich fliege morgen Abend, fliege ich hoch und fliege dann Mittwochabend tatsächlich auch schon wieder nach Hause, aber bin dann eben den ganzen Mittwoch da und freue mich natürlich selber auch sehr, die ganzen alten
wieder Klassentreffen.
Ja, das wird wieder so sein wie in München immer, Jens. Ich werde 3 Meter gehen und dann unterhalte ich mich wieder. Also das wird Wahnsinn. Ja. Ich werde unfassbar langsam voran.
Das ist ja wirklich wie ein Wanderzirkus. Ihr kennt euch alle, weil ihr alle jede Woche mehr oder weniger in derselben Konstellation da unterwegs seid. In ganz Europa. Ihr seid eine eingeschworene Gemeinde. Das ist alles, also schon krass, wenn man euch so ein bisschen beobachtet. Vor allen Dingen dich und Flo jetzt. Nachdem ihr quasi ein paar Jahre raus wart oder seid, bei dir ist es noch nicht so lange her, aber trotzdem dieses, wenn ihr euch dann wieder trefft auf der Driving Range und die Gespräche, die dann stattfinden und wie viel die anderen auch oder ihr von denen wisst und ihr seid sofort in einem super, sehr engen Gespräch immer, da geht es dann auch gar nicht um Golf, sondern jeder weiß, keine Ahnung, wie es mit den Kids und das und hier, Family und so weiter, ist schon toll. Also ich freue mich da jetzt sehr auf die nächsten Turniere, die da anstehen. Wir haben ja dann eh so einen Stretch, also wir haben ja dann neben Hamburg jetzt, kommt dann relativ schnell München, dann kommt relativ schnell das Final Four, dann kommt relativ schnell die Challenge Tour, also dann sind ja wieder ganz viele kleine Klassentreffen. Bin sehr gespannt und ja, freue mich drauf. Hey, dann ganz viel Spaß auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich werde das beobachten.
Vielen Dank.
Und für euch da draußen war es das schon wieder für diese Woche. Genießt die European Open, wenn ihr in Hamburg dabei seid. Viel Spaß. Riesenradfahren nicht vergessen. Das ist für mich jedes Jahr das Highlight eigentlich, dass man da total geil auf die 18 runtergucken kann und so weiter. Hamburg finde ich überragend. Das ist richtig schön. Gemütlich.
Ich werde wieder Ausschau halten, ob sie in der Zeltstadt inzwischen mehr Sachen für Kinder haben. Gibt es da endlich eine Hüpfburg? Weil da haben wir uns auch schon immer drüber unterhalten, dass so ein Golf-Event noch zu, also ein Golfturnier noch zu wenig Eventcharakter hat. Dieses Riesenrad ist ja ein erster toller großer Schritt.
Ja.
Habe ich so auch noch nie beim anderen Turnier gesehen, dass da ein Riesenrad ist. Aber da geht doch so viel mehr. Der Platz ist da.
Vielleicht musst du mal so eine Demo machen. Weißt du, dass du dich einfach mitten in dieses Public Village stellst und so ein Plakat in die Hand nimmst. Wo ist die Hüpfburg? Irgendeiner wird es fotografieren, dann geht's viral. Oh, keine Ahnung.
Darf ich mich auch irgendwo hinkleben, während ich das mache?
Genau, auf die 18.
Ich klebe mich auf die 18.
Auf diese Einflugschneise vorm Grün, da klebst du dich an.
Ja, in diesen Hang vorm Wasser,
ja,
so dass ich so schräg in der Luft stehe.
Also es ist noch nicht so ganz ausgegoren, was Bernd vorhat, aber vielleicht lohnt es sich dann doch, in Hamburg dabei zu sein. Beobachtet mal so die einzelnen Stellen, die wir gerade genannt haben. Vielleicht passiert was dieses Jahr bei den European Open.
Ja.
Wir sind gespannt. Ich gehe davon aus, dass du die meiste Zeit, zumindest am Mittwoch, mit deinen Ex-Kollegen viel quatschen wirst. Die Players Lounge, ja, leer frisst. Hast du wenigstens Zugang zur Players Lounge? Ich will's doch hoffen. VIP-Zelt. Lecker Sushi
ich
und so. Wie ist es denn? Du arbeitest dran. Ich hab's gewusst. Na klar.
Mal sehen.
Warum da Riesenrad fahren und sich vorher eine Currywurst kaufen, wenn's doch auch anders geht?
Eben.
Das Essen in Hamburg im VIP-Zelt ist schon Halleluja. Also das ist schon...
Das ist Halleluja.
Ist da nicht ein 2- oder sogar 3-Sterne-Koch?
Ah, das ist also auf jeden
und
Fall.
Und Sushi und Big Green Egg letztes Jahr und du lieber Himmel.
Oh ja, das war geil, ja. Das war geil.
Du bist ja nur am Fressen da. Naja, jetzt hör mal auf. Nächste Woche sind wir wieder da, dann wissen wir mehr und Bernd kann erzählen, was er alles kulinarisch in sich reingemampft hat. Euch eine schöne Woche, bis nächste Woche und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.